Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Huhu. Sehr schön. Ja. Wollen wir denn heute mal über Konflikte sprechen?
Konflikte, ja, in diesen herausfordernden Situationen des Lebens, ne?
In herausfordernden Situationen des Lebens, also sprich, das können Krisen sein, das können aber auch eben Festivitäten sein, nicht? Geburtstage, Weihnachtsfeiern, überall da, wo Menschen zusammenkommen.
Und vielleicht sogar eine Erwartung haben.
Eine Erwartung, ja, vielleicht ist das tatsächlich das Zauberwort.
Und vielleicht ist, weißt du, manchmal denke ich, das ist ja so unheimlich schwer, allein die Erwartung zu haben, dass es schön werden soll.
Oh Gott, wenn ich daran denke, wenn ich das nochmal machen dürfte, also wie ich geprägt wurde von meinen Eltern, von meiner Familie, von meiner Herkunftsfamilie bezüglich des Weihnachtsfestes und wie ich das leider dann auch ein Stück weit an meine Kinder weitergegeben habe, diesen Stress, diesen Druck, das soll jetzt alles perfekt und schön sein. Das habe ich jetzt Gott sei Dank aufgegeben in den letzten Jahren und meine Kinder kommen immer noch. Und bringen ja jetzt teilweise dann auch schon mal andere mit.
Und in diesen Stresssituationen des Lebens, also das wissen wir ja von Weihnachtsfesten, wir wissen das auch von Urlaubszeiten, die ja normalerweise gesellschaftlich als die schönste Zeit des Jahres angesehen werden. Und ich glaube, es gibt die Statistik, die sagt, es gibt zwei Zeiten im Jahr, in denen die meisten Scheidungen eingereicht werden. Das ist nach Weihnachten und nach den Sommerferien.
Ach ja? Nach Weihnachten?
Weil das so anstrengend ist und alle so unter diesem Stress sind und der Alltag auch wird weh. Es gibt doch so einen Alltagsspruch, der heißt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und das gehört vielleicht ein Stückchen mit rein. Und das ist natürlich bei den Herausforderungen, bei den Konflikten innerhalb von Familien, die tauchen ja da schon auf. Und dann, wenn eine Herausforderung des Lebens wartet, wie ein Abschied vom Leben, ich habe immer den Eindruck, dann kommt unter den Teppich alles das hervorgekrochen, was vorher runtergeschoben wurde. Über Jahrzehnte und vielleicht sogar über Generationen.
Ja, dieses unter den Teppich schieben, so bin ich auch aufgewachsen mit einem Teppich, der so viele Hügel, also so Ausbeulungen hatte, dass man also nur immer darüber stolperte die ganze Zeit. Das ist ja eine absolute Unart, dass man es überhaupt macht. Weil das Problem ist ja, wenn man erstmal damit anfängt, ist es eben ganz schwer, davon wieder loszukommen, weil das ja immer einfach Schwierigkeiten mit sich bringt und möglicherweise auch mit sich bringt, dass ja zu allen diesen Ereignissen, die wir jetzt eben schon genannt hat, die Leute dann möglicherweise wieder in so eine Vermeidung hineinkommen. Oder wir, muss ich sagen, weil unmittelbar gehören wir ja sicherlich auf die eine oder andere Art auch dazu, dass man dann eben eher gar nichts mehr sich mitteilt. Weil man, und wir hatten letztes Mal ja über dieses sich zeigen gesprochen, weil man sich eben eigentlich zeigen müsste, ja, man müsste ja richtig ein bisschen tief schürfen, wenn man da jetzt schon so eine Riesenbeule im Teppich hat, beziehungsweise wenn einen das alles ankriecht oder schon an den Beinen beim großen Esstisch hochkriecht, was da unten alles versteckt ist. Dann braucht es ja eigentlich einen größeren Move sozusagen, um das dann auch in Bewegung zu bringen oder sichtbar zu machen.
Und das macht es so schwer, denn ich erlebe das immer wieder und habe ich etliche Begleitungen in meinem Leben gehabt, dass in dem Moment in den Familien die Sprachlosigkeit ausbricht.
Genau.
Und ich weiß, ich habe einmal einen Termin gehabt mit einer Frau, Der Ehemann, der hatte, beiden war klar, ihr und ihrem Ehemann war klar, dass der Abschied wartet. Es war nur unklar, wann. Und dann hat sie gesagt, irgendwie, ich mag gar nicht mehr nach Hause gehen. Wir reden nicht mehr miteinander. Und dann habe ich gefragt, interessiert sich ihr Mann für Sport? Und sie sagte, nein, für Politik. Da habe ich gesagt, dann habe ich eine gute Vorstellung. Sie kommen nach Hause und sie reden nur noch über das Wetter und über die Politik. Und das wird immer flacher. Und dann wird die ganze Zeit des Abschieds, wir wissen nicht, wie lange sie noch haben, immer flacher und flacher. Und irgendwann, wenn das Ganze passiert ist, dann kann es sein, dass sie eines Tages wieder hier sitzen in einem Trauerphänomen, eines der Trauerphänomene, die ich aufgestellt habe, ist das Hadern mit Versäumnissen. Und das Hadern mit Versäumnissen erlebe ich sehr häufig in meinem Alltag. Das heißt, wir haben nie geredet.
Ja, da wäre ja die Frage, wie macht man das? Wie beginnt man so ein Gespräch? Und ein Startschuss könnte sein, dass ich sage, ich möchte euch oder ich möchte dir mal sagen, wie es mir geht.
Ja.
Also das ist nicht gleich, ne? Die Herausforderung ist an den anderen. Ich frage dich, wie geht's dir eigentlich? Das könnte ich natürlich auch. Da laufe ich aber Gefahr. Ja, und egal, womit man dann so eine Situation oder so ein Gespräch eröffnet, es hat natürlich immer so ein ganz bisschen die Anmutung von Problemen. Also wo bestimmte Menschen, die dann da vielleicht tatsächlich traumatisiert sogar sind, aus familiären Zusammenhängen, da halten sie sich sofort Ohren und Augen zu und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was will sie denn jetzt?
Vielleicht ist das auch unser aller Lernen, dass wenn jemand sagt, ich möchte mit dir mal reden, dass wir denken, jetzt kommen Vorwürfe.
Ja, jetzt kommen Vorwürfe oder eben jetzt wird's schwierig, weil das ja auch für mich bedeuten könnte. Jetzt geht's ans Wesentliche, so, ne? Ja. Jetzt geht's ans Eingemachte, sagt man ja immer. Und das jetzt so völlig unvorbereitet und so, deswegen kommt dann das große Schweigen, was du gesagt hast, also das große Vermeiden, so würde ich es nennen. Und es wird eigentlich, also bei uns war es tatsächlich jetzt auch diesen Weihnachten, wir waren da in der Familie und es wurde eigentlich kaum, wir haben eigentlich kaum was gesagt. Also was Wirkliches. Also es war schön trotzdem, wir haben es gut gehabt miteinander, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ja, Vermeidung liegt in der Luft, weil es könnte ja gefährlich werden.
Guck mal, und das, ich bin wieder bei dem Lied, das habe ich schon mal erwähnt, dieser Reinhard May. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Das sind ja so ein sehr, sehr schöner, freundlicher, sanfter Text.
Ja.
Und wenn es vielleicht am Ende meines Lebens, was hätte ich denn dann noch zu sagen? Nun beschäftigen wir beide uns jeden Tag mit dem Thema. Und das ist vielleicht dann auch leicht, aber weil es geht doch um eine Essenz. Was ich noch zu sagen hätte. Und ich denke manchmal, wenn ich jetzt konkret ein Abschied vom Leben konkret wird, dann ist es doch egal, ob ich der Person werfe oder nochmals von vorne oder werfe ich der Person dann noch vor, dass sie die Zahnpastatube nicht zugedreht hat oder dass sie irgendwann den Müll nicht runtergebracht hat. Ich glaube nicht. Das ist doch nicht die Essenz. Was ich noch zu sagen hätte.
Na, ich dachte da jetzt eher an so Aussagen wie, ich liebe dich.
Ja, also. Genau. Aber wie, das ist ja auch unheimlich schwer, das über die Lippen zu kriegen für viele Menschen.
Ja, das macht sein.
Ich habe etliche Begleitungen in meinem Leben gehabt, wo das um die Abschiedsgestaltung genau darum ging, um die Essenz der Benennung. Was ist unsere Beziehung? Also wenn ich jetzt angehende Trauernde, oder die sind ja schon trauernd, wenn ich die begleite, dass ich dann sage, war ihre Mutter ihnen eine gute Mutter? Und dann kann als Essenz dabei rauskommen, du warst eine gute Mutter, vielen Dank. Und ein Reisesegen vielleicht auch noch. Da kommen friedliche Abschiede dabei raus. Mhm. Und wenn natürlich sind Familiensituationen nicht immer nur schön und sind nicht alles tolle Mütter und alles tolle Väter und alles tolle Kinder, ganz beileibe nicht. Aber dann denke ich, wir haben auf dem Totenbett keine Zeit mehr, eine Analyse zu machen. Da muss was Schnelleres passieren. Mhm. Und manchmal lande ich bei dem Satz, dass ich denke, vielleicht ist es dann gut zu sagen, und das, was wir nicht geschafft haben, schade. Dann könnte vielleicht auch das einfach so stehen bleiben, ohne dass Vorwürfe im Ping-Pong-Spiel hin und her geschoben werden.
Deswegen denke ich ja immer, es ist gut, jetzt damit anzufangen.
Ja.
Eigentlich, ja, wann denn? Ja, jetzt. Ja. Fangt an und sagt euch, dass ihr euch liebt. Sagt euren Kindern, ich finde es so schön, ich sehe jetzt immer, wie mein Sohn seiner Tochter immer sagt, ich liebe dich. Das sagt er ja einfach so, seiner kleinen vierjährigen Tochter. Mhm. Also, ich habe meinen Kindern auch gesagt, ich habe euch lieb. Ne? Aber so, er sagt wirklich, ich liebe dich. Das finde ich eigentlich so schön. Das ist ja, wir Deutschen denken ja so häufig, ach ja, das ist so eine romantische Formulierung. Das sagt man nur, ne? Wenn man da jetzt die große romantische Liebe zum Ausdruck bringen will. Nein, das kann auch, das kann jederzeit und immer einem geliebten Menschen gegenüber zum Ausdruck gebracht werden.
Wir sind ja auch nicht so gefühlsüberschwangmäßig drauf.
Nee, aber es ist eben kein Gefühlsüberschwang, sondern es ist eine ganz klare und liebevolle Aussage, die gerne getroffen werden darf. Lieber einmal zu viel als gar nicht.
Absolut. Und wir beißen uns lieber die Zunge ab, als ob wir so etwas preisgeben.
Oder auch die Frage, wirklich zu sagen, wie geht es dir? Und sich nicht mit einer Floskel zufrieden zu geben. Ich möchte wissen, wie geht es dir? Und dafür möglicherweise auch den Raum zu bereiten, weil so etwas braucht Raum. Dass der Befragte den Raum hat, den er jetzt betreten darf mit seiner Antwort. Er darf sich zeigen.
Ist eigentlich auch eine schöne Übung, ne? Dass ich nur noch die Frage stelle, wie geht's, wenn ich tatsächlich die Zeit aufwende, um zuzuhören?
In vielen Sprachen, also ich weiß es ganz eindeutig aus dem Portugiesischen, in Brasilien, als ich da früher gelebt habe, da gehörte das einfach so dazu, zur Grußformel, dass ich sage, oi, also hallo, tudo bem, ist alles klar? Also wie geht's? Das heißt eigentlich, hallo, wie geht's?
Das ist wie im Französischen, ça va.
Ja, und das Französische hat es, das Italienische hat es auch. Und wir haben ja auch so ein bisschen die Tendenz, alles klar bei dir? Also wo eigentlich mir fast in den Mund gelegt wird, ich weiß doch, ich hatte mal eine Situation, dass so eine bestimmte Mitarbeiterin von mir aus meinem Team, die kam immer so auf mich zu jeden Morgen. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, du, ich kann das richtig nicht vertragen. Da kriege ich direkt schlechte Laune. Wenn du mir immer so und also mir so einmal über mich rüberfährst, als es klingt für mich fast so ein bisschen, ich weiß, du meinst das gar nicht böse, aber es klingt für mich fast so ein bisschen so, wie wenn du eigentlich voraussetzt, dass bei mir alles klar sein müsste. Dass man gleich fast ein schlechtes Gewissen hat, wenn man da sitzt und merkt, mir ist es überhaupt nichts klar. Also es ist gerade gar nicht gut, ja. Ne? Oder überhaupt diese schnelle, fast grußformelartige Äußerung, wie geht's? Dass man eigentlich da fast versucht, es reinzugritschen und zu sagen, mir geht's nicht gut. Aber dass das eigentlich wie so ein ungeschriebenes Verbot ist. Das möchte gar nicht, das so ist es gar nicht gemeint, dass man das jetzt sagen dürfte.
Mir ist gerade dabei eingefallen, dass wir beim letzten Mal über Social Media gesprochen haben. Und mir ist aufgefallen, dass ich den Eindruck habe, dass da allen Menschen immer nur gut geht. Hm. Die sind gut drauf, die sind lustig, die haben gute Laune und die haben so und so viel Follower und so weiter. Und ich sehe aber im ganz normalen Alltag, in meinem Umkreis, ganz viele Menschen, denen es nämlich genau nicht so geht, denen die Kraft irgendwo abhanden gekommen ist. Abhanden gekommen ist, möchte ich gar nicht sagen, aber wo sozusagen eigentlich
wir erschöpft sind.
Ja, und ein eigentlich im Grunde genommen dieser bunte Alltag gar nicht bunt ist, sondern grau.
Ja, und natürlich, wir es ja mit einer allgemeinen Erschöpfung so ein bisschen zu tun haben. Und das liegt in unseren Breitengraden natürlich zum einen an dem fehlenden Licht generell und dann natürlich auch in dieser doch sehr herausfordernden Zeit, in der wir einfach leben.
Ja.
Ne? Wo es immer weniger menschliches und warmes Miteinander gibt, was ja seit Corona einfach auch so ein bisschen so von der Tendenz wohl so geblieben ist. Dieses völlig widersprüchliche Social Distancing, ne? Das ist ja im Grunde genommen ein Widerspruch in sich. Und ja, auch auszuhalten, dass hier dauernd Krieg in der Luft ist und dass die Menschen einfach immer mehr in Angst leben und nicht wissen, wie sie mit dieser Angst umgehen sollen.
Ich habe jetzt gerade die Gedanken daran gehabt, es gab doch bei den Pfadfindern, oder gibt es wahrscheinlich heute noch bei den Pfadfindern, den Satz, eine gute Tat am Tag. Das fand ich eigentlich immer sehr schön.
Ja, du als Pragmatin.
Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Situation nehmen, dass in Ausnahmesituationen Konflikte unterm Sofa hergekrochen kommen, wie wäre das, wenn wir etwas dafür tun würden, dass es uns gut geht und uns geht es gut, wenn wir einmal am Tag was Gutes getan haben? Vielleicht könnten wir dann lernen, mit solchen herausfordernden Situationen anders und besser und vielleicht auch ehrlicher umzugehen, anstatt das zu verstecken. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig mit den Konflikten in den herausfordernden Abschiedssituationen.
Das denke ich auch. Ich habe so schön gehört in einem Podcast kurz vor Weihnachten, wo eine Spezialistin, also Psychologie und Spiritualität, das ist beides ihr Thema und natürlich auch Trauma und alles das. Und da gibt sie den Rat, dass man, wenn man jetzt hineingeht in so eine bevorstehende mögliche Konfliktsituation wie so ein Weihnachtsfest, dass man mit dem Bewusstsein dahin geht, dass man sich zuvor vielleicht schon mal klar macht, was für eine Rolle habe ich eigentlich in diesem System? Was ist eigentlich meine Rolle? Und wenn ich mir darüber klar bin, was meine Rolle ist, dass ich vielleicht ganz bewusst einmal aus dieser Rolle rausgehe. Und diese Rolle einfach nicht mehr bediene und mich anders verhalte.
Es erfordert ein hohes Reflexionsvermögen.
Ja, oder eben, was ja auch hilfreich sein kann, dass man eben zwischendurch mal, wenn man merkt, klar, das erfordert auch eine starke Selbstwahrnehmung, wenn man merkt, es steigt in mir, der Druck steigt an, die Spannung steigt an, dass ich dann einfach vielleicht mal den Raum verlasse und gehe auf die Toilette oder gehe raus und werd mir wieder klar darüber.
Einmal tief durchatmen.
Genau.
Ja, das ist doch vielleicht der Anfang. So könnte man vielleicht den Konflikten schon mal begegnen, einmal die Situation verlassen und einmal tief durchatmen und wieder neu anfangen. Und das machen wir jetzt beim nächsten Mal auch. Vor dem nächsten Mal holten wir tief, tief Luft und starten neu.
Wenn du meinst, dass das nötig ist, mache ich mit.
Bis bald.
Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.